Schuss vorm Buch.
Nemesis Töchter, wenn sie wüsste.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Schuss vorm Buch im Jahr 2026.
Hallo auch von mir.
Hallo, das ist schön, dass du da bist. Und wir haben wieder eine kleine Pause gemacht, weil wir eine Weihnachtspause gemacht haben.
Ja, ganz ungewöhnlich. Das scheint ja unser neues Mental Health Ding zu sein, was wir einfach machen, Pausen zu machen.
Ja. Wir lassen uns überraschen. Wir versprechen nichts, außer dass das wieder eine herausragende Show wird mit zwei spannenden Büchern, die aber auch ein bisschen gegensätzlich sind. Also vom Genre her.
Ja, vielleicht müssen wir uns selber noch ganz kurz vorstellen. Sind Steffi
und Mats.
Und wir haben zusammen diesen Buchpodcast, wo wir immer zwei Bücher lesen zu eigentlich einem Thema. Oder manchmal liest auch einer ein Buch, auf das er Bock hat, und der andere versucht, eine Kombination hinzubekommen. Und wir schauen einfach mal, wo das Gespräch uns hinführt. Und heute bin ich wirklich extrem gespannt, weil ich Nemesis Töchter von Tara Luise Wittler gelesen habe.
Nicht zu verwechseln.
Halt. Tara Luise Wittler. Nicht Tine Wittler.
Man ist immer geneigt. Mir ist auch schon ein paar Mal passiert. Also Nemesis Töchter von Tara Luise Wittler. So, und ich habe dabei, wenn sie wüsste, einen Thriller von Frieda McFadden oder McFadden. Ich bin nicht sicher, aber
wir haben es heute mal wieder richtig raus.
Schon mal vorbereitet.
Die Titel unserer Autorinnen richtig zu, die Namen unserer Autorinnen richtig auszusprechen.
Ja, aber es ist ja auch kein Audiogramm dabei.
Nee. Witzig fände ich jetzt mal, ganz anderer Einstieg als sonst. Wie bist du zu dem Buch gekommen oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Okay, bei mir hat Marketing gegriffen, obwohl ich mich lange gewehrt habe. Also das Ding ist, ihr kennt die Bücher bestimmt, also wem der Titel jetzt nichts sagt oder die Autorin. Wenn ihr in den letzten 8 Monaten in irgendeiner Buchhandlung wart, dann wird euch eins der Bücher von dieser Frau ins Auge gesprungen sein, weil die nämlich alle in Neonfarben eingerahmt sind. Also die haben, meins hat jetzt einen grünen Rahmen mit einer grünen Schrift und dann gibt es die noch in Gelb, in Rot, und die hatten überall, wie heißt das, Push-Titel, ne?
Ja.
Die waren überall Push-Titel, das heißt, die hatten immer ein fettes, großes Plakat da hängen und die sind halt aufgefallen, alleine durch die Färbung. So, jetzt habe ich immer gedacht.
Du bist Opfer oder was?
Erstmal nicht, weil ich dachte, wenn man es nötig hat, seine Bücher so anzupreisen, können die nicht sein. So, deswegen habe ich die nicht gekauft.
Oh.
So, und dann haben die aber nicht aufgehört. Also die standen immer noch da und immer noch da. Und ich habe jetzt dann hier und da mal von Leuten gehört, die gesagt haben, mega spannend. Dann habe ich mal, ich lese jetzt mal einfach hinten drauf. Also ich lese nicht hinten drauf, ich lese das, was hinten drauf steht.
Klappentext.
Und, ja, den Klappentext. Und ich habe den Klappentext, beim zweiten Mal habe ich den Klappentext gelesen und ich lese dir mal vor. Nina bietet Millie eine Stelle als Hausmädchen an. Der Job ist Millies einzige Chance auf einen Neuanfang. Niemand hier kennt ihre Vergangenheit. Dann macht Nina ihr das Leben zur Hölle. Doch sie ahnt nicht, mit wem sie es zu tun hat. Was steckt hinter dem perfiden Spiel und wer wird es gewinnen? Sorry, das ist nichts, was ich lesen würde. Also habe ich es nicht gekauft. Und dann habe ich eine Kritik gelesen in einer Zeitschrift, die total begeistert war, weil der Roman so viele Wendungen, der Thriller so viele Wendungen hatte. Und ich stehe ja total auf unerwartete Wendungen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt wird so viel Brimborium gemacht, jetzt kaufe ich es, lese es, den ersten, es gibt 3 Bände mittlerweile, den ersten kaufe ich, lese ich und entweder zerreiße ich es, was wir ja noch nie gemacht haben. Aber wenn, dann, weil ich das so permanent eingeflutet
habe. Nee, wir sind nämlich ein ganz positiver Buchpodcast. Wir empfehlen hier nur Bücher, die wir selber gelesen haben und für gut befunden.
Da hätte ich aber eine Ausnahme gemacht, da hätte ich eine Warnung gemacht, wenn das Buch nicht gut gewesen wäre. Aber, liebe Frida, McFadden, however, großartig. Also lasst euch von der Werbung nicht abschrecken, ist trotzdem gut. So bin ich zu dem Buch gekommen und jetzt musst du aber auch verraten, wie du zu
Nemesis Töchter Tara Luise Wittwer gekommen bin.
Ja.
Ja, sehr witzig. Ich war letztes Jahr in der Staatsgalerie in Stuttgart auf dem Bitchfest.
Das heißt wirklich so. Ich war dabei.
Das heißt wirklich so. Und da war eben Tara Luise Wittwer und hat dort einen Talk gemacht mit Jennifer Reeves, für die wir auch einen Podcast machen. Könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr Lust habt.
Bitch please.
Und da habe ich zum ersten Mal Tara Louise Witwer, sag ich mal, wahrgenommen. Sie ist, viele kennen sie einfach aus dem Internet, was Tara sagt oder vielleicht aus der Bahnwerbung. Also sie ist schon bekannt, aber ich hatte irgendwie jetzt noch keinen.
Ich auch.
Keine Berührungspunkte. Und dann fand ich diesen Talk, den man auch nachhören kann, total spannend und dachte so, wenn die so gehypt wird, vielleicht sollte ich ihr Buch mal lesen. Und sie hat nicht nur eins geschrieben, sie hat schon drei geschrieben. Ich habe mich jetzt aber an das Aktuellste rangewagt, weil ich dachte, Untertitel 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt. Vielleicht wird da endlich die Frage, die ich mir schon oft gestellt habe, warum zeigen Frauen so wenig Solidarität? Warum sind
untereinander.
Männer, ja, warum sind Männer immer Buddies oder wenn sie irgendwo einen guten Job haben oder irgendwas am Laufen haben, ziehen sie andere mit rein und warum machen Frauen das nicht? Und warum wird das bei Frauen immer als sowas super Besonderes gesehen? Und da tun sich für mich dann auch gleich weitere sehr, ja, sag ich mal, feministische Fragen im erweiterten Sinne auf. Warum ist das so? Und ich habe nie eine Antwort drauf gefunden. Also wir haben das ja schon ein paar Mal bei irgendwelchen Hundespaziergängen diskutiert, warum Frauen so selten Frauen supporten. Und ich habe das halt in meiner ganzen beruflichen Karriere auch erlebt, dass es halt meistens so ist. Und sie gibt halt extrem viele Antworten. Es gibt ja für alles in der Zwischenzeit Begriffe und das finde ich ja der Wahnsinn. Also wo du dann schon fast immer nachschlagen musst, was das alles ist. Also meistens sind die dann englischsprachig. Zum Beispiel wusste ich nicht, was ein Pick-Me-Girl ist. Und Pick-Me-Girl ist nämlich eine Frau, die quasi, um Macht zu verspüren, andere Frauen vielleicht niedermacht, um eigentlich bei Männern zu punkten.
Also ich bin jetzt keine
und
Frau.
Gut, du zuerst.
Ich bin jetzt keine Frau, aber ich kann auch aus meiner Berufserfahrung bei allen Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, bei allen Agenturen, in denen ich gearbeitet habe, permanent feststellen, dass Frauen erstens ganz selten überhaupt mal in Erscheinung treten. Also die arbeiten da, aber sie treten nicht in Erscheinung. Die Klappe aufreißen, sind immer die Typen. Und wenn es mal eine geschafft hat, irgendwie weiter oben anzukommen, dann grätscht sie eher noch ihre Kolleginnen weg, anstatt wie Männer, wie du ganz richtig sagst, das immer machen. So, hier, hast du Zeit, komm mit, machen wir. So, also das kann ich absolut aus jetzt fast 30 Jahren Berufserfahrung auch nur bestätigen. Und ich verstehe es auch nicht. Ich hoffe, du hast Lösungen.
Ja, also man bekommt viele Antworten, aber man stellt sich fast noch mehr Fragen. Und was ich am schlimmsten finde, man fühlt sich so oft ertappt und denkt, warum habe ich mich das noch nicht früher gefragt? Oder das ist doch eigentlich ganz offensichtlich. Also ich glaube, dass ich schon sehr viele Fragen in dem Bereich immer gestellt habe, weil ich mich auch über diese systemischen Missstände eigentlich schon immer geärgert habe. Und vielleicht zu meinem kleinen Einstieg. Ich habe ja ursprünglich Architektur studiert und ich hatte zwei beste Freundinnen im Studium und habe immer gesagt, lass uns doch mal zusammen selbstständig machen, dann können wir alles haben. Wir könnten ein Büro haben, wir sind zu dritt und dann können wir auch Kinder mit ins Büro bringen. Und einer passt immer auf die Kinder von allen auf und die anderen arbeiten währenddessen. Also ich wollte schon so ein sehr feministisches Familien-Work-Balance, vielleicht sogar in dem Fall ohne Männer. Es hätte einfach super funktioniert, vielleicht auch noch zu Zeiten, wo der Kindergartenplatz nicht sicher ist, wo Kinderhort nicht normal ist. Solche Geschichten. Also ich fand das schon so, warum sollte man auf eine Sache verzichten, nur weil man jetzt vielleicht eine Familie haben möchte? Und das Krasse war, und dann sage ich ja gar nicht, die haben mich gedroppt, aber schon da ist mir halt aufgefallen, dass Frauen das einfach, glaube ich, nicht vorgelebt bekommen oder dann vielleicht die sichere Seite wählen, weil sie denken, es funktioniert nicht. Es war dann halt so, dass eine von den beiden ist dann halt in eine Festanstellung gegangen und dann halt später reduziert und halt dann dieses Muttersein und trotzdem arbeiten zu so und so viel Prozent zu kombinieren, aber halt auf der sicheren Seite der, ich habe einen festen Auftraggeber, wenn mir irgendwas passiert, aber ich meine, da wäre ja immer noch ein Partner da gewesen. Also es ist ja nicht so, dass man total lost wäre und alles alleine stemmen muss. Also da war halt einfach nicht der Glauben dran, dass wir das zu dritt schaffen können, sondern das war schon ausgebotet und die dritte hat nachher was ganz anderes gemacht und also für mich war das so, ich habe dieser Idee jahrelang nachgetraut und nicht verstanden, warum irgendwie, und damals hätte ich noch gesagt, keiner die Eier hatte, heute würde ich das nicht mehr sagen, weil man dann ja wieder die Kompetenz nur dem Mann zuschreibt, was ja irgendwie absolut, also man lebt und das ist halt, dieses Buch ist so ein Augenöffner, sage ich mal, in vielen Bereichen, weil man merkt, wie, sage ich mal, maskulin die Sprache geprägt ist, was für ein Framing da insgesamt stattfindet, so ungefähr. Die Frau ist schwach, die Frau ist nicht kompetent. Und jetzt möchte ich mal gerne, und jetzt fange ich gar nicht mit dem Anfang ihres Buches an, sondern auf Seite 172 möchte ich mal eine kleine Stelle lesen, weil ich es sehr spannend fand, dass es so spät kam. Und für mich aber auch so, ich sag mal, da kann man absolut relaten. Momentchen.
Relaten?
Ja, ich spreche noch Englisch,
seit
ich, ja, auf jeden Fall, sich verbunden fühlen.
Ah. Die Autorin, die Podcasterin,
also es geht,
sucht
also es
die
ist,
richtige Stelle.
Ja, es ist ja, ich kann es jetzt nicht alles vorlesen, sonst müsste ich ja gleich zwei Seiten vorlesen.
Das ist übrigens bei mir noch so ein ganz alter Rundfunkreflex.
Was?
Dass
du reinlaberst.
Nee, dass keine Pausen entstehen dürfen, weil es früher so geregelt war, dass wenn 3 Sekunden nichts mehr an Sender gegangen wäre, wäre die Notsendung
also meinst
angegangen.
Du?
Und dann hätte einer aus dem ins Funkhaus zu Fuß gehen müssen, um die wieder abzuschalten. Das wäre ein Riesenaufwand gewesen. Deswegen.
Also vielleicht lese ich es doch ganz und im Notfall kürzen wir es dann.
Hier wird nichts gekürzt.
Aber ich weiß gar nicht, wie viele Seiten man offiziell vorlesen darf.
Wie viel willst du denn vorlesen?
2, 5? 1,5, glaube ich.
Dann los.
Also ich finde jetzt den Einstieg ein bisschen blöd, weil wir sind ja ein Literaturpodcast und das Kaisers neue Kleider, das haben ja wahrscheinlich die meisten in der Schule, wurden sie gezwungen, das zu lesen. Auf jeden Fall bezieht sie sich da drauf. Und das muss ich auch sagen, ist sehr schön an dem Buch, weil sie gibt extrem viele Buchtipps, wenn man sich in feministische Literatur einlesen möchte, aber auch Klassiker. Und zusätzlich Filmtipps, sind sehr viele dabei, wo ich dachte, da will ich auch mal ein paar gucken. Ist irgendwie ein ganz spannender, auch mit Demi Moore dabei. Egal, ich lese jetzt mal hier. Die Centering Man und der Backlash. Männer haben die beste PR-Agentur der Welt. Keine Ahnung, wo die ihren Sitz hat. Vielleicht über den Wolken, wo sie niemand sieht. Aber ich würde sie eher nähe Erdkern verorten. Der Teufel arbeitet hart. Die Männer-PR-Agentur arbeitet härter. Anders kann ich mir nicht erklären, wie 50% der Gesellschaft es geschafft haben, dass sie, egal in welcher Erzählung, der Hauptgewinn sind. Es ist so, als ob man einen Pokal voll Scheiße gewinnen würde. Und trotzdem redet die gesamte Welt in allen Geschichten darüber, als sei es das Normalste der Welt. Du hast gewonnen. Guck mal. Dir geht es hier mit diesem Typen oftmals schlechter, aber Glückwunsch. Ich habe mich lange genug in einem Spin-off des Kaisers Neue Kleider befunden. Andere Geschichte, ähnliche Pointe. Nochmal als Recap. Die Leute erzählen dem Kaiser, was für tolle Kleider er trüge. Dabei hat er gar keine an. Er war nackt. Und da alle Angst haben, den Kaiser in irgendeiner Weise in Frage zu stellen, machen sie mit. Ja, super Kleider, Slay Kleider, Slay Kaiser, Fire Fit. Bis irgendwann dann ein Kind schrie, dass der Kaiser doch nackt sei. Da war sie, die Wahrheit, ausgesprochen, laut, hörbar. Und die Welt des Kaisers brach über ihm zusammen in einer Lawine aus Scham und Erkenntnis. So fühle ich mich auch. Ich habe das Gefühl, dass sich immer mehr Frauen so fühlen. Von klein auf wurde mir vermittelt, dass die heterosexuelle Paarbeziehung das einzig relevante Lebensziel ist, das es zu verfolgen gilt. Jede Geschichte behandelte am Ende dasselbe Thema. Frau und Mann finden zusammen, das Leben ist perfekt, endlich. Die Partnerschaft wurde als das Endziel dargestellt. Jetzt haben sie sich endlich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und natürlich wollte ich das auch, weil ich nicht wusste, dass ich auch was anderes wollen kann. Ich habe nie Probleme mit Männern, habe mich meist gut mit ihnen verstanden, oft sogar besser als mit Frauen. Die waren einfach weniger Drama. Ha, erwischt. Ja, ich habe meine Freundschaften zu Frauen selbst sabotiert und war der Spielball meiner Sozialisierung. Filme wie Clueless haben mir gezeigt, dass Frauen sowieso keine gesunde Beziehungen zueinander haben können. Ein Zwilling kommt selten allein zeigte mir, dass das Leben grausam wird, sobald eine schöne junge Frau, in diesem Fall die neue Stiefmutter, auf der Bildfläche erscheint. Mulan wollte zwar ihren Vater retten und nebenbei auch noch das Land, aber so richtig am Ende und so richtig glücklich waren erst alle, als der Anführer ihrer Truppe sich dann doch in sie verliebt. Gott sei Dank, sie hat es geschafft, nachdem sie der Kaiser höchstpersönlich gerettet hat, aber das war nicht so wichtig wie einen Mann finden. Don Röschen konnte nur von einem Mann gerettet werden, der sich in sie verliebt, ohne sie zu kennen, aber erst mal küssen, ohne Konsens. Schneewittchen musste auch gerettet werden, Cinderella sowieso. Die war gefangen zwischen all den gemeinen Frauen, nachdem ihr sanftmütiger, lieber Vater gestorben war. Ach ja, als Frau unter Frauen hat man es schwer. Dann lieber Bier mit den Kumpels trinken. Und so weiter und so fort.
Also wenn ich jetzt die Auswahl hätte, Bier mit den Kumpels oder halt Dornröschen, nee, Aschenputtel zu sein, ich würde mich jetzt nicht beschweren über die Bierkumpels.
Ja, witzig finde ich aber, dass in dieser Aussage, die ja erst später kommt, glaube ich, ganz viel verborgen liegt von diesem, Frauen vermittelt wird und das geht ja so aus der Zeit raus. Also sie weiß das 3000 Jahre nach, das finde ich auch extrem spannend, aber so Endziel ist wirklich, du findest einen Partner und dann ist dein Leben perfekt. Und dann sehr schön finde ich auch diesen Vergleich, es gibt immer Mr. und Mrs. Und Mrs. ist halt quasi die Frau des Mr. Du bist immer nur der Anhang von. Da ist ja noch Mann, Frau im Deutschen einiges besser als im Englischen. Weil das zeigt ja immer, du bist nur das Add-on. Du bist das Accessoire. Du bist, um das Leben des Mannes besser zu machen. Und dass einfach starke Frauen oder Frauen, die ja für sich selber einstehen, verteufelt wurden, sage ich mal, über Jahrhunderte, Jahrtausende. Und
gerne auch mal verbrannt.
Ja, also sie weiß das nach und das finde ich eigentlich ganz spannend, so quasi ab der ganzen griechischen Mythologie, fängt ja schon mit Troja und Iphigenie auf Tauris, haben ja wahrscheinlich viele lesen müssen in der Schule auch. Ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern und mir war auch gar nicht bewusst, dass das ja auch so ein Knackpunkt in der ganzen Geschichte ist, wie was da überhaupt passiert ist. Und dann geht es weiter über Hexenverbrennung. Sie erklärt halt am Anfang, deswegen ist Nemesis auch relativ wichtig, dass quasi eine Göttin, die für Gerechtigkeit sorgt. Und die wurde aber dann immer weiterentwickelt, bis es später quasi uminterpretiert wurde zu den Furien, denen dann immer Rachlust unterstellt wird und auch so ein Stück weit Hysterie und dass man das immer auch auf Frauen projiziert. Also wenn ein Mann viele Dinge macht, ist ein Macher und eine Frau ist dann schon verrückt. Also die werden immer mit zweierlei Maß gemessen und auch immer anders angeschaut. Also du kannst als Mann und als Frau genau das Gleiche machen, aber wenn jetzt ein Mann sexuell aktiv ist, ist der
ein Womanizer.
Ja, ist das ein toller Typ und ja. Eine Frau, ich sag mal, dafür gibt es ganz viele Begriffe und die sind alle.
Aber keine positiven.
Nee, ja. Die sind, dafür gibt's einen Begriff, aber für, sag ich mal, diesen Frauenhass oder Frauenunter, dafür gab es ganz lang keinen Begriff. Aber Hauptsache, man kann die Frau abstempeln und in einen neuen Rahmen stecken, wo sie, ja, sag ich mal, anders behandelt wird wie ein Mann.
Ich fand ja ganz spannend, das hast du irgendwann mal, als du es gelesen hast, erzählt. Wir hatten es jetzt auch schon, Hexenverbrennung. Man sollte nicht Aufforderung an alle unsere Zuhörenden, ab heute nicht mehr von Hexenverbrennung sprechen, sondern von
Frauenverbrennung.
Ja, weil es ja tatsächlich keine Hexen waren. Wir können ja folgenden Deal machen. Wenn ihr an Hexen glaubt, also ich habe das für mich jetzt beschlossen, als ich das gehört habe, ich werde jetzt nur von Frauenverbrennung sprechen, dass man wirklich. Wenn man an Hexen glaubt, wenn ihr an Hexen glaubt, dann ist es eine Hexenverbrennung. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand an Hexen glaubt, sondern es waren Frauen. Es waren einfach nur Frauen, die entweder rote Haare hatten, ein bisschen intelligenter waren als andere oder sich mit Kräutern auskannten oder einfach irgendwem nicht in den Kram gepasst haben. Und dann musstest du ja nur behaupten, Hexe. Und schon zack, Scheiterhaufen, Thema erledigt.
Ja, aber ich fand das relativ krass. Also ich muss ja nicht das ganze Buch durcherzählen. Das solltet ihr unbedingt selber lesen, wenn euch die Thematik interessiert. Und ich finde, es sollte jede Frau interessieren, weil es einfach so ein bisschen das Patriarchat und diese systemische Unterdrückung an vielen Stellen hinterfragt. Und ihr müsst ja nicht irgendwie jetzt die Superfeministin werden. Aber ich glaube, es gibt viele Antworten auf Situationen im Alltag, die einen vor den Kopf stoßen und die man anders beantworten kann, wenn man, sage ich mal, dieses Buch gelesen hat. Und zurück zu den Hexenverbrennungen, das fand ich
Frauenverbrennung.
Ja, ziemlich krass, weil es ja darum geht, wer wird da aussortiert oder wer wird da dämonisiert. Das sind dann alte Frauen, weil ich meine, alte Frauen haben.
Alleinstehende alte Frauen vermutlich.
Beides. Also ich glaube, wenn jemand ein selbstbestimmtes Leben führt und sagt so, ich bin nicht verheiratet, oh verdächtig, ich bin alt, ja, so ungefähr, du bist nicht mehr im gebärfähigen Alter, Fruchtbarkeit vorbei,
verdächtig.
Uninteressant, verdächtig, hässlich, du hast zum Beispiel, was weiß ich, ein Muttermal oder ein Storchenbiss oder irgendwie sowas,
verdächtig.
Du kennst dich aus mit Heilkräutern oder könntest damit vielleicht auch dein eigenes Geld verdienen, verdächtig.
Überhaupt eigenes Geld verdienen, verdächtig.
Ganz schlimm, und das ist ja auch was ja bis heute so, also das haben die, das fand ich ganz stark, da hat sie so ein Beispiel gemacht, Bierbrauerinnen in England, das war ja mal, das war ein hauptsächlich von Frauen betriebener Alewives, hießen die, und als es dann umschlug in Wirtschaftlichkeit, dann hat man ihnen die Rechte wieder genommen, dann durften die Frauen nicht mehr das Bier brauen. Also zurück zu den Hexen.
Frauen?
Zu den Frauenverbrennungen. Gut, dass du mich darauf hinweist.
Ja, ich finde, es hat, also man muss sich das mal bewusst machen, das hat einen ganz anderen Klang. Also wenn du von Hexenverbrennung sprichst, dann gibst du ja irgendwie diesem kirchlichen Kontext recht. Die werden das schon richtig gemacht haben. Aber wenn du von Frauenverbrennung, das ist viel brutaler, finde ich. Hexen haben es immer irgendwie verdient. Da steckt noch dieses so, ja, die sind ja böse drin. Aber wenn man es sagt, was es eigentlich ist, nämlich einfach ganz stinknormale Frauen.
Ja, aber viel krasser finde ich.
Das ist ganz anderes.
Das ist was anderes, und es ist vor allem so eine, ja, es ist so eine soziale Säuberung auch, weil du verbrennst ja nicht nur die Frauen, die jetzt zu alt, zu mysteriös, zu
verdächtig,
zu laut, zu eigenwillig, was auch immer, zu rothaarig sind, sondern du zeigst ja auch allen anderen Frauen, du kannst auch dazugehören. Es geht schneller, als man denkt. Und ja, also die Kirche war da, glaube ich, ganz groß mit dabei, und sie prangert so ein bisschen an, dass heute hauptsächlich zu Halloween auch eben so Hexenverbrennungsführungen stattfinden, was ja aber eigentlich die Gewalt, die Frauen angetan wird, so ein Stück weit auch noch verherrlicht oder diese...
Verklärt. Also ja, es ist nicht verherrlicht, ja, sondern es ist eine Verklärung, dass du sagst, ja, so ein bisschen nach dem Motto, ja, da wird ja schon was dran gewesen sein. Ich meine, die können ja jetzt nicht alle völlig unschuldig gewesen sein, sonst hätte man sie ja nicht alle verbrannt, aber ich glaube, man kann sagen, 99,9% waren unschuldig.
Also jetzt allein, ich fand es faszinierend.
Die eine, die...
die eine, die wirklich... Ja, aber spannend finde ich eben in diesem Kontext, dass es sie das Ganze auch historisch herleitet, dass es drei Arten gab, zu überprüfen, ob jemand eine Hexe ist. Die erste Mal, du tunkst sie unter Wasser, wenn sie wieder auftaucht, dann...
Hexe, verdächtig.
Ja, und wenn sie absäuft, dann...
Tot.
Ja.
Gerettet, also im Christlichen.
Ja, ja, also nicht dann Träne. Also du kannst die Person so lange foltern, wenn die zu wenig weint oder zu wenig Tränen produziert, Hexe. Bei zu viel aber auch Hexe. Also zählt gar nicht. Und dritte habe ich ja schon wieder verdrängt. Also es ist wirklich schwierig. Und dann aber auch so gute Sprüche... Martin Luther wird ja immer so hochgehalten im Religionsunterricht. Und wenn man dann hinschaut, ein Zitat von ihm, da bin ich ja auch einfach nur geschockt. Ja, Frauen sind dazu da, Kinder zu gebären. Wenn sie dabei sterben, dann haben sie quasi ihr Soll getan. Das ist nicht weiter schlimm.
Möchte ich übrigens an dieser Stelle, es gibt zwei Persönlichkeiten auf der Welt, mit denen sollte man sich viel mehr beschäftigen, um sie ein bisschen zu entzaubern. Das ist Martin Luther. Mein Lieblingszitat: Erschlagt die Bauern auf den Feldern und wo ihr sie findet. Und worum man sich auch unbedingt mal mit beschäftigen sollte, wer da Spaß dran hat, ist, weil jetzt kommt, glaube ich, gerade wieder ein Biopic raus über Mutter Teresa. Die war auch überhaupt nicht so gut, wie sie immer dargestellt wird. Die hatte auch sehr harte Ansichten. Also wer da Lust hat, kann da gerne mal sich Biografien und Ähnliches zutage fördern. Aber was richtig Spaß macht, ist, googelt einfach mal Martin Luther und Zitate. Das ist wirklich eine ganz, ganz heiße Nummer.
Also ich kann es auch nochmal raussuchen, dieses Zitat, aber ich habe es sinngemäß wiedergegeben, und ich will ja eigentlich, dass die Hörerinnen bitte dieses Buch lesen, weil...
Der Papst ist übrigens vom Teufel in die Kirche geschissen worden. Ist auch Luther.
Den finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, aber es ist schön, wenn man es zitieren kann, dann ist
man
ja immer sofort raus.
Also wir wollen...
Es hat Martin Luther gesagt.
Ja.
Ne? Also ich würde mir sowas nicht ausdenken. Sollen wir übrigens mal über mein Buch... Oder hast du...
ich will noch zwei Sachen sagen, weil ich glaube, dann können wir auch immer mal wieder bei deinem Buch dazu einsteigen. Also, wenn wir jetzt diese Hexengeschichten... 50% der Frauenverbrennungen haben in Deutschland stattgefunden. Also die Deutschen waren schon immer sehr organisiert. Und das fand ich erschreckend. 50%, überleg dir mal, wie groß die Welt ist. Also...
Waren wir vielleicht auch dichter besiedelt?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eher dokumentiert worden. Ich fand es relativ shocking, diese Zahl. Abgesehen davon, dass es sowieso ein schrecklicher
Tat. Ich glaube das sowieso sofort.
Und dann aber so der nächste Schritt, es waren ja immer oftmals alte Frauen, die dann auch aussortiert wurden. Und wenn man jetzt wieder in die Heuzeit geht, finde ich es so spannend, dass die Beauty-Industrie die größte Industrie ist, die wir überhaupt haben. Also dieses, Frauen müssen einen Marktwert haben und dann auch so Sprüche wie, ich bin's mir wert. Also es ist immer so ein gern gesehenes Narrativ auch, quasi wenn du Frauen sich mit ihren Unzulänglichkeiten, was weiß ich, mit ihrem Körper oder ihrer Größe, ihrem Gewicht, was auch immer, ihrem Selbstwert beschäftigen lässt, dann beschäftigen sie sich ja mit nichts anderem. Also dieses, okay. du zwängst eigentlich
lass,
über dieses...
Lass mich in Ruhe, guck dich doch mal an.
Ja, es ist so, wenn jemand sagt, er ist Feministin, also für die meisten Männer sind Feministinnen Typen, Frauen, die keinen abgekriegt haben oder zu hässlich sind und gar nicht, die einfach nur wollen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und behandelt werden. Und das ist ihr, glaube ich, auch ganz wichtig, in ihrem Buch das rüberzubringen, dass sie es nicht geschrieben hat, weil sie Männer hasst, sondern weil sie Frauen liebt, weil sie einfach eher will, dass sich Frauen endlich mal anfangen, Dinge zu hinterfragen, systemische Dinge zu hinterfragen, um anzufangen, auch Schwesternschaft zu betreiben, um sich zu verbünden, um sich als Kollektiv stark zu machen. Weil wenn Frauen sich verbünden, dann können sie einfach Dinge erreichen und das nicht immer zerreißen und zersprengen lassen, nur weil ja sie mit dem falschen Narrativ aufgewachsen sind und falsch geprägt worden sind. Also dass die eigenen Kinder einfach, die Mädchen jetzt verstehen, ich bin genau gleich, es muss kein Gender Pay Gap geben, es muss kein Gender Care Gap geben. Man kann gucken, dass man irgendwie den Zusammenhalt stärkt. Und das hat mir schon immer gefehlt. Und das ist halt so lustig, seit ich dieses Büro damals gründen wollte mit diesem Hintergrund. Aber wir können das doch zusammen schaffen. Und da auch keiner dran geglaubt hat.
Ja, ich finde es immer so spannend, wie schnell Männer auch angepisst sind, wenn Frauen mal was schaffen. Also dass wirklich erwachsene Männer nötig haben, einen Aufkleber auf ihr Auto zu pappen. Ich fahre trotz Greta Thunberg. Oder nix. Leute, seid ihr so armselig? Aber anscheinend ist es ja so. Da haben sich ja wirklich, da gab es ja Foren ja. im Internet, ja. Wo die Leute sich drüber aufgeregt haben. Und da war die 17. Ein 18-jähriges Mädchen ist in der Lage, mit ein paar Aussagen erwachsene Männer zur Weißglut zu bringen, dass die sich Aufkleber auf ihr Auto pappen. Ich fahre trotz Greta Thunberg. Oder
ja, aber das ist das wie, so. Würde ein Mann so eine Bewegung initiieren oder lostreten, würde der anders gehandelt werden. Frauen werden ja dann einfach über
Glaubst
die
du ernsthaft, dass es irgendeinen Mann auf dieser Welt gibt, der eine Bewegung auslöst, die gegens Autofahren ist? Ich kann mir keinen vorstellen, der das machen würde.
Ja, aber dann sind wir ja schon wieder bei Stereotypen und dass irgendwie, ich sag mal, der Spaß beim Autofahren mehr wert ist, als einen Planeten zu retten oder für die Zukunft.
Für also Männer anscheinend ja schon. Also das sind ja wirklich nur
traurig,
Männer, die sich darüber aufregen.
Traurig genug, aber da fängt es ja wieder an, wenn ich dann quasi diese Greta Thunberg für hysterisch erkläre.
Genau, es ist mit also der einfach genau das gemacht worden wieder.
Einfach versuchen, die Person in ihren Rechnung. Das ist genauso wie bei Angela Merkel. Da wurde sich mehr aufgeregt, als sie mal irgendwie...
Und die Frisur.
Die falsche Frisur, den falschen Blazer oder plötzlich mal irgendwie ein Dekolleté gezeigt. Ist doch. Und da ist es ja auch immer, aber Angela Merkel und auch von der Leyen, die, ich will jetzt nicht sagen, tun überhaupt nichts für Frauen, aber die tun aus ihrer Position raus viel zu wenig oder gar nicht für Frauen. Und da ist aber auch wieder dieses Phänomen, die einsame Frau an der Spitze, die zieht eben niemand nach, die kollaboriert, ist ja Pick-me-Girl, lieber mit anderen Männern. Und die aufgrund dieser, und angeblich machen das Frauen dann, um selber Macht zu spüren und nicht, um das System zu ändern. Und das macht einen ja extrem
fand ich bei
wütend.
Von der Leyen ja auch interessant, als sie Familienministerin war, ist ja keine 3 Tage vergangen, ohne dass sie mit ihren 140 Kindern auf irgendeiner Zeitung abgebildet war. Und seitdem sie das nicht mehr ist, hörst du von der Familie gar nichts mehr. Also da fand ich halt auch wieder dieses so, auf einmal ist sie dann eben nicht mehr Familienmensch, keine Mutter mehr und hat diese ganzen Werte, die sie da vorher die ganze Zeit vertreten hat, wie bekloppt. Also sie war ja wirklich dauernd in der Zeitung mit ihren ganzen Kindern auf dem Foto. Alles weg, interessiert nicht mehr, ist vorbei, weil jetzt ist sie ja EU-Rats-Super
Vorsitzende.
Nanny, Chefin. Nanny. Oh. Super Nanny. Ja gut, komm, den Haufen da würde ich mir manchmal, glaube ich, da bräuchtest du wirklich eine Nanny, um das irgendwie bei Laune zu halten. Also den Job stelle ich mir schon sehr, sehr schwer vor, was die da macht.
Ja, aber...
Aber sie tut halt auch nichts für Frauen. Also das.
Nee, sie tut nichts für Frauen, aber lustigerweise bringst du jetzt ja auch quasi so ein Care-Bild da rein.
Ja, ich bin ja auch ein Mann. Ich muss ja hier ich muss meine Rolle vertreten.
Du musst deine Rolle vertreten. Was ich total spannend finde, ist einfach dieses, sie hat sehr viele Themen da drin, auch noch von, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, die erste weibliche Massenmörderin quasi, dass es dann irgendwo auch mal ein Gleichgewicht gibt oder nicht, dass man stolz drauf sein muss, aber es ist ja auch wieder sehr lustig, weil die erste Massenmörderin aus einer ganz anderen Intention gearbeitet hat. Das war einfach, wenn Frauen die Unterdrückung mit ihrem Mann nicht mehr ausgehalten haben, in die Apotheke gegangen sind und in der Apotheke die richtige Mischung gekriegt haben, um ihren Mann um die Ecke zu bringen.
Ja.
Das war die erste Massenmörderin. Das war jetzt nicht so ein Sexualtrieb, der jemanden dazu gebracht hat, irrsinnige Dinge zu tun, sondern vielmehr eine Befreiung von der Tyrannei.
WMDA gab es dann. Weg mit dem Arsch.
Ja, wie auch immer. Aber jetzt habe ich doch ganz schön übergeleitet,
ja,
oder?
Ja, perfekt zu meinem Buch übergeleitet. Wenn sie wüsste... Und ich habe ja schon den Klappentext vorgelesen, deswegen die Handlung, ich kann nicht allzu viel verraten. Was ich verraten kann, ist, also die Grundstory hat durchaus was mit deinem Thema zu tun. Ich kann jetzt aber nicht 100% verraten, inwiefern, weil damit würde ich eine von den Wendungen vorwegnehmen. Das wäre gemein dem Lesenden gegenüber, der das Buch noch kaufen will. Aber was ich verraten kann, ist also Millie, die Hauptfigur, ist tatsächlich am Anfang, die war im Knast, wird aus dem Knast, ist freigelassen, hat ihre Strafe abgesessen, lebt im Auto und bewirbt sich jetzt auf verschiedene Stellen, hat als letztes bei einer Burgerbraterei gearbeitet, ist da auch rausgeflogen, weil sie gewalttätig geworden ist. Ist übrigens im Knast gewesen, weil sie jemanden umgebracht hat. Und zwar einen Mann, der eine andere Frau vergewaltigen wollte. Den hat sie erschlagen, mehr oder weniger aus Notwehr, aber... Das männliche Gericht hat sie dann doch verurteilt.
Oh, da gibt es ja auch einige Passagen.
Und die Frau, die vergewaltigt werden sollte, hat sich dann auch von ihr abgewandt.
Oh nein.
Also weil sie, ja, ne, du kannst den, wie du spinnst ja völlig, du kannst den Typen noch nicht umbringen und so. Also da matcht das schon. Und dann stellt sie sich vor als Haushälterin bei einer sehr reichen Familie und kriegt den Job, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hat, weil kaum Qualifikation. Sie hat jetzt nicht verraten, dass sie im Knast war, aber das ist ja kein Geheimnis. Jeder, der sie recherchiert, kann es rausfinden. Aber diese sehr hübsche, wird als sehr hübsche, als hübsche blonde Frau beschrieben, die sie da einstellt, in so einem riesen Herrenhaus mit Gärtner. Sie kriegt dann so ein ganz kleines Zimmer, in dem sie wohnen kann, in irgendeinem Erker und muss sich jetzt um die Tochter von dieser Frau kümmern, die wohl ein bisschen zickig ist. Und also bis zur Hälfte des Buches ungefähr ist die Geschichte, dass man sie in diesem Berufsalltag verfolgt und diese blonde Frau, das wird ja hier, dann macht Nina ist diese blonde Frau, ihr das Leben zur Hölle, die wird halt immer ätzender. Also die hackt nur auf der rum und du hast die Briefe hier nicht weggebracht, dabei hat sie das gemacht. Du hast den Müll nicht weggebracht, dabei hat sie das. Oder sie hat ihn wieder reingeholt. Also es sind so nur Schikanen, die immer gegen sie gehen. Irgendwann sagt sie auch, dass sie weiß, dass sie im Knast war und dass sie bloß die Klappe halten soll, sondern wenn sie ihren Job behalten will. Und sie ist halt richtig, richtig, richtig scheiße zu der.
Toxische Weiblichkeit.
Ganz toxische Weiblichkeit. Und der Mann von ihr ist so ein super schöner Typ. So ein ganz netter und lieber. Und der kümmert sich dann auch um Millie hier und da und sagt, ja, wir können halt keine Kinder kriegen, deswegen regt sich meine Frau immer so auf und deswegen ist sie so zickig und bla und so. Und dann gehen die auch mal zusammen weg und alles, was jetzt passiert oder wie es jetzt weitergeht, das kann ich leider überhaupt nicht verraten, weil ab da setzt der Twist ein. Was ich noch verraten kann, ist, dass die zweite Hälfte oder fast die ganze zweite Hälfte ist dann aus Sicht von der Blonden beschrieben und dann gibt es wieder einen Switch, der dann wieder aus der Sicht von Millie ist. Und das dreht sich nachher, also man glaubt dann, den Plot zu haben und dann dreht er sich nochmal. Und es ist wirklich, ich muss sagen, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und es ist jetzt nicht so, wie ich das bei Fitzek, am Anfang war das bei Fitzek auch super und irgendwann fand ich so, man weiß dann schon, ja, man guckt sich den an, der am wenigsten mit der Handlung zu tun hat und der wird es gewesen sein. Der war es dann auch. Und es wurde immer, an den Haaren herbeigezogener, während die Story total logisch ist, wenn man sie am Ende, also wenn man am Ende ist. Weil man dann auf einmal, ach, deswegen hat die, okay. Und ich glaube, dass die Frau McFadden oder McFadden, dass die einen Film geguckt hat, auch The Housemaid, den ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Ich glaube, ein koreanischer oder japanischer Film, bin mir nicht ganz sicher, wo es darum, der dauert 2 Stunden und die erste Stunde ist ziemlich langweilig und die ganze zweite Stunde ist der Hammer, weil man dann die erste Stunde versteht. Und ich glaube, dass sie den gesehen hat, weil der Plot ist ziemlich, sagen wir mal, nicht geklaut, aber er ist doch an vielen Stellen sehr, sehr ähnlich. Deswegen kann ich es nur empfehlen. Vorteil bei dem Buch gegenüber diesem Film, den ich da erwähnt habe, ist, dass es nicht langweilig ist. Also man will, man leidet die ganze Zeit mit Millie mit und denkt sich, die, boah, ey, das kann die doch, gib's ihr so und jetzt, boah, jetzt räch dich doch mal und so. Und wie das nachher aufgelöst wird in der zweiten Hälfte, ist dann wirklich, wirklich toll. Also wirklich, ich habe beschlossen, ich werde die anderen 2 Bücher, die auch mit Millie sind, werde ich jetzt auch lesen. Und vor allem, wo ich immer total drauf stehe, ist, wenn auf der letzten Seite du nochmal einen mitkriegst. Also nochmal so einen.
Oh, jetzt spoilerst du schon zu arg.
Nee, man muss auf die letzte Seite, weil damit hätte ich jetzt.
Also alle, die irgendwie so schlimme Dinge machen wie die letzte Seite oder die letzten 10 zuerst, tut's nicht.
Ja, in diesem Fall kann man sogar sagen, könnt ihr machen. Ihr versteht's eh nicht.
Ah, okay.
Weil man braucht das Vorwissen. Man kann sich, wenn man es unbedingt machen will, dann kann man sie es herleiten. Aber es ist nicht so, dass da steht, ja, Harry hätte man doch nicht umbringen sollen oder so. Das nicht. Sondern es ist so eine kleine Anmerkung von einer Person und die denken sich, okay, wie geil ist das denn? Also es ist wirklich, ich war überrascht, dass trotz dieser krassen.
Also du hast jetzt quasi eine neue weibliche Thriller-Autorin für dich entdeckt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde mir die 2 Millie-Bücher noch holen und die hat jetzt mittlerweile noch 2 andere geschrieben, habe ich gesehen, die aber mit anderen Personen sind, also die jetzt nicht mehr mit dieser Millie spielen. Also deswegen, bin mal gespannt, aber die anderen beiden werde ich auf jeden Fall noch lesen.
Also witzig finde ich, ich möchte auch noch die anderen Bücher von Tara Louise Witwer lesen, weil die eins geschrieben hat, sorry, und sich die Frage gestellt hat, warum man sich dauernd entschuldigt. Und dann dachte ich mir so, das wüsste ich auch gern mal, weil ich bin auch so ein Typ.
Du bist ein Entschuldiger.
Ich bin totaler Entschuldiger und das würde mich extremst interessieren, wo das herkommt, weil hier sind so viele, sag ich mal, Fragen aufgepoppt und auch Antworten gegeben worden. Also das Buch muss man wahrscheinlich auch 2-mal lesen oder 3-mal lesen, weil ich es halt super faszinierend finde von, ja, du kannst ja immer zurückgehen, ein paar Generationen, was weiß ich noch, deine Eltern und deine Großeltern und dann war noch der Zweite Weltkrieg und dann, aber dass halt quasi das Patriarchat schon viel länger und auch in diesen ganzen Geschichten und auch in den meisten Büchern, die wir noch in der Schule gelesen haben, ich sag mal, da ist ja eher auch immer das männliche Sicht auf die Welt wird da transportiert. Oder noch schlimmer, wenn Männer versuchen zu erklären, was Frauen denken oder fühlen.
Immer. Was ist denn so, das fand ich auch interessant, warum und wieso, es gibt ja nur eine einzige Frau, die wirklich in der Weltgeschichte, also in der alten Weltgeschichte jetzt wirklich jeder kennt, Kleopatra. Warum? Also was ist das, was wird über Kleopatra immer erzählt?
Dass sie schön war.
Ja, bis auf die Nase. Muss eine spitze Nase gehabt haben. Aber man hat doch keine Ahnung, was hat die eigentlich gemacht, wofür steht die? Wie ist sie da hingekommen, sondern es ist immer nur, die war schön, die war ja auch ewig lang, glaube ich, gibt ja eine eigene eigene Kosmetikserie. Gab doch mal diese Werbung, wo Kleopatra in so einem Milchbad saß.
So,
und es war, glaube ich, für Darf oder so, irgend so eine Seifenwerbung. Ganz schlimm, aber die ist die einzige, die man da kennt.
Ja, aber das ist ja
dieses. Und Joan d'Arc haben sie ja auch verbrannt dann, weil sie.
Ja.
Zu clever und auch nach Revolution und geht ja gar nicht.
Ja, aber interessant finde ich ja, dass in dem Buch rausgestellt werden soll, dass die Wut, die du ja spürst, wenn du merkst, dass du da ja quasi geframed, manipuliert, zurückgehalten wirst oder einfach in diesem System nicht hochkommst, dass diese Wut eigentlich was transformieren kann. Und dass immer, wenn viele Frauen Wut gespürt haben, wie die Suffragetten, dass die dann gesagt haben, wir wollen jetzt Wahlrecht haben, dass einfach, wenn es in der Masse passiert, einfach viel mehr passiert und dass man sich einfach unterstützen sollte und nicht diesem, was dir eingeredet wird, dass dein Hauptziel ist, einen Partner zu finden, weil das geht einem ja selber oft so. Ich meine, wenn du eine Freundin hast, die Single ist, fragst du dich auch, ja, wann hast du deinen nächsten Partner oder bist du auf der Suche? Ja, aber die kann auch glücklich sein ohne Partner. Also man muss, das ist ja dieses
absolut
dir eingeredete Bild und bei Männern vielleicht genauso, aber oftmals ist es ja so, da ist ja auch das Bild so, ein alter Mann, am besten noch mit Geld, sucht sich dieses Schema naive junge Frau, die ist noch,
aber das
der
ist
kann er was beibringen, die ist noch fruchtbar, das ist sehr dankbar und das ist auch sehr akzeptiert in der Gesellschaft.
Absolut. Übrigens, man mag sich jetzt zu Recht fragen, was hat jetzt mein Krimi damit zu tun? Außer, dass jetzt am Anfang, dass das so ein Zickenkrieg ist und in irgendeiner Form. Ich glaube, wenn man dein Buch zuerst liest, dann macht meins richtig Spaß. Ja, weil man kann sich da total austoben dann. Also,
du, ich war aber so...
Weil es hat, es, um es nur... Also, es, ich will nicht zu viel verraten, aber der Punkt ist, dass die Grundstory hat sehr viel mit dem zu tun, worüber du jetzt geredet hast. Man erfährt es halt erst später, wie es damit zu tun hat. Und deswegen finde ich, ist, wenn man dein Buch zuerst gelesen hat, ist meins, glaube ich, so der ideale Anwendungsfall. Also du hast die Theorie und ich habe die Praxis. Wobei ich nicht unbedingt jedem empfehlen würde, die nachzumachen. Aber es ist ein Thriller.
Ist ja ein Thriller,
ne? Also,
ja.
Ja, eben. Also man kann, es gibt Tote. Also das ist,
und warum,
verrate ich,
warum
nicht zu viel.
Warum ich Tara auch liebe, ist, ich glaube, sie hasst Mario Barth. Ich hasse auch Mario Barth. Also sie schreibt nur so.
Kennst du?
Dass das Narrativ des armen, unterdrückten Ehemanns, der nicht mal ruhig auf seinem Hintern zu Hause chillen kann, immer noch Hallen füllt. Das verstehe ich nicht.
Ja, aber da sitzen verdammt viele Frauen. Das verstehe ich nicht. Weil das ist der Typ macht einen reinen Männerhumor. Also es ist wirklich total immer
ja,
nur gegen Frauen,
nur
gegen seine Freundin,
ja.
Gegen... Es ist,
ja, aber
das
der
ist, so
ist Männerhumor eigentlich immer direkt quasi degradierend, einschränkend, dominierend...
Ja.
Frauen verachten.
Ja. Ich war mal bei einer Veranstaltung von Nerds auf dem Klo und habe gehört, wie die über Frauen geredet haben. Das hätten draußen, ne, in der Veranstaltung selber, hast du von denen nichts gehört. Und auf dem Klo genau diese Männersprüche, die du normalerweise, sage ich mal so, auf der Mallorca-Abschlussfahrt von der CU, von der A-Jugend des Fußballvereins erwartest. So. Und das ist überall. Das ist einfach überall. Sobald keine Frau mehr im Raum ist oder dabei ist, geht's dagegen.
Also interessant fand ich, dass ja jetzt Adolescence so einen Hype ausgelöst hat. Also dieser Filmserie, Miniserie auf Netflix hat ja auch einen Preis nach dem anderen bekommen. Und eben auch dieses Thema, dass eben ja über die sozialen Medien ja auch und Jugendliche so ein falsches Frauenbild oder so ein Frauenhass praktizieren und dass davor überhaupt niemand darüber gesprochen hat. Und weil ich dachte so, ja, so fancy fand ich die Serie jetzt ja nicht, aber dass sowas erstmal ausgerollt und angestoßen werden muss. Deswegen fand ich dieses Buch auch ganz spannend, weil ich glaube, dass ganz viele Fragen, das wird von ganz vielen Frauen einfach so hingenommen. Und die dann vielleicht mal aufschreien und sagen, ja, warum soll ich denn die ganze Care-Arbeit machen oder warum soll ich zu Hause bleiben, weil ich jetzt irgendwie weniger verdiene oder warum sagt mir einer, wenn ich Mutter bin, entspricht es der totalen Selbstaufgabe? Das tut's ja nicht. Und das wird aber so, das wird immer so schön geredet und geframed in die Richtung, damit die Leute sich dementsprechend verhalten. Und ich glaube, was sie propagiert und was auch immer mein Anliegen war, nicht so, eben nicht, wir müssen eine Latzhose anziehen und rum, sondern einfach eine Gleichberechtigung. Warum kann nicht einfach alles gleichberechtigt stattfinden? Weil wenn, und das wird dann, ich meine, wenn sie über Wut und Rache spricht, also über Rache spricht sie nicht direkt, aber wenn Frauen sich jetzt dafür rächen wollten, wie sie in den letzten 3000 Jahren unterdrückt worden sind, dann...
Dann aber gute Nacht.
Dann würde ich auch sagen,
dann bin ich raus.
Dann gibt es die Männerverbrennung im großen Stil.
Ja. Also deswegen, erst deins, dann meins. lesen. Das wäre jetzt so mein Tipp. Hast du noch warme letzte Worte? Oder die Frage, wer soll es lesen? Aber das hast du eigentlich schon beantwortet. Ne? Eigentlich alle Frauen sollten es lesen.
Eigentlich alle Frauen sollten es lesen. Und ich finde auch, dass viele Männer das lesen können, weil es, glaube ich, einfach auch in ihrem eigenen Verhalten Dinge erklärt. Und wenn sie es nicht lesen, dann auf jeden Fall ihrem Instagram-Kanal folgen, weil die Frau hat einfach Humor. Finde es super.
Ja, ich fand sie auch relativ lustig bei der Veranstaltung und sehr true.
Ja.
Um jetzt mal in die Begrifflichkeit.
Ja. Also ich sag ja, ich kam mir schon alt vor, weil wenn es für alles einen Begriff gibt und du musst es nachschlagen, ja, dann ist es, und du denkst so, bin ich jetzt zu wenig auf sozialen Medien unterwegs, ist das das normale Ding und ist alles englischsprachig, das finde ich auch spannend, aber es kann auch einfach sein, dass die Literatur, viel mehr Literatur dann vielleicht aus dem englischsprachigen Bereich kommt und dann sich die Begriffe, wenn man sie nicht eins zu eins übersetzen kann, dann festsetzen. Weiß ich nicht.
Klingt aber auch meistens cooler auf Englisch.
Aber bei Pick Me Girl habe ich mir erstmal was ganz anderes drunter vorgestellt. Ich dachte immer so, das wären so Frauen, die abwarten, dass irgendein Mann sie wählt.
Ah. Ihr habt das tatsächlich noch nie gehört.
Ja, von Sophie Passmann.
Ich finde es aber übrigens, um da noch einen Schlusspunkt zu setzen, ich komme gerade drauf, weil ich jetzt das Wochenende wieder an der Uni in Karlsruhe bin. In den Kursen mache ich immer eine Redaktionssitzung, also simuliere die und sage vorher den Frauen, die anwesend sind, bitte versucht, eure Themen durchzusetzen, weil ich es halt immer wieder erlebe in allen Dingen, dass die Frauen immer meistens die besseren Ideen haben, aber sie sagen sie nicht. Und dann machst du es am nächsten Tag und was passiert wieder? Der Typ, der vorne links sitzt, so, hör mal, ihr habt da eine super Idee, wir machen. Und dann kommt aus der Ecke, kommt nichts mehr. Und ich weiß auch wirklich nicht, was man da noch machen soll oder wie man da rangehen soll, dass die einfach mehr Mut da ist oder mehr Engagement oder dass sie einfach die Klappe aufreißen und einfach sagen, was sie wollen. Ich weiß nicht, wie man da.
Ja, aber ich glaube, das ist das total Spannende. Ich glaube, da kannst du einfach nur einen Impuls setzen, weil die meisten eben so erzogen sind.
Ja.
Sei lieb, so ungefähr sei nicht laut. Also dieses Angepasste, dieses. Ich glaube, es ist schon alles viel besser geworden und wobei manchmal
finde ich. Wir verbrennen keine Frauen mehr.
Wir verbrennen keine
also
Frauen
zumindest
mehr.
Zumindest in Europa nicht.
Ich meine, ich folge ja jetzt auch nicht irgendwelchen Influencerinnen, um mir die neuesten Nageltrends reinzuziehen. Ja, also es ist so, du kannst dir natürlich Vorbilder aussuchen. Ich meine, der Beauty-Bereich ist riesig, aber ich finde halt auch, sich für eine, ja, Dinge hinterfragen, fragen, muss das so sein und auch sich selber Ziele setzen, sowas wie, ja, sich einfach mal trauen, weil ich glaube, dieses, du weißt es, also ich glaube, für mich war zum Beispiel, als ich das erste Mal verstanden habe, wozu Brainstorming da ist, war das für mich eine.
Ein Door-Opener.
Ja, total, totaler Door-Opener, weil ich immer dachte, so alles, was du sagst, muss richtig sein, du darfst keine Fehler machen, echt dieses Frauen beschäftigen mit ihrem eigenen Perfektionismus, ja, und dann einfach sagen, ja, lass es los, werd's los, vielleicht bringt's den anderen auf eine andere Idee oder man hat eine konträre Diskussion, das sind alles so ganz spannende Ansätze und ich glaube, wenn keiner dir diese Tür öffnet und sagt so, ja, du musst dich schon ein bisschen dich ins Spiel bringen, laut machen, sonst tut er euch als zwei Frauen zusammen. Und ich meine, wenn ihr erstmal die Front gebildet habt, dann geht es auch gegen die anderen im Kurs. Oder ich will ja gar nicht sagen Gegend, aber man muss es ja irgendwie schaffen, im Spiel zu sein. Und ich glaube, allein zu verstehen, warum man es nicht ist, aufgrund der äußeren Umstände und was ich dagegen tun kann oder dafür, das ist, glaube ich, schon mal ein erster Schritt, sich damit zu beschäftigen. Und wenn ich irgendwie drauf zeigen kann und sagen, das ist ein systemisches Problem, daran möchte ich arbeiten, ich glaube, dann kann man die Dinge auch lösen. Weil, wie gesagt, also ich konnte es mir jetzt auch nicht erklären. Ich habe mich immer gefragt, warum supporten Frauen so wenig Frauen? Und wenn man es jetzt natürlich alles auf Erziehung, aber wenn man dann halt sieht, wie lange das schon passiert, wie alle Geschichten erzählt werden und welchen Vorteil Männer daraus ziehen. Und ich will auch gar keinen Männerhass in die Richtung, sondern ich möchte einfach viel mehr Verständnis unter den Frauen, dass sie dafür kämpfen, dass das einfach passiert.
In diesem Sinne.
Dass es passiert, ja, dass Gleichberechtigung passiert. So.
Wenn es euch gefallen hat, lasst uns 5-Sterne-Bewertung da und empfiehlt uns euren Freundinnen. Auf dass die Welt besser und gleichberechtigter werde.
Auf jeden Fall. Und empfehlt uns auch unseren Freunden.
Ja. Empfiehlt bitte unseren Podcast unseren Freunden. Ja. Und ein kleiner Spoiler, wer mal Lust hat auf Geschichten über Songs. Ich muss gerade dran denken, weil in dem Podcast, den ich mit dem Christian habe, wusste ich nicht, Songs mit Story, haben wir über Sympathy for the Devil geredet von den Rolling Stones. Und der basiert auf einem Buch, das wir jetzt demnächst auch mal hier besprechen werden, nämlich von Michael Bulgakov, Der Meister und Margarita, gerade frisch verfilmt mit August Diehl in der Hauptrolle. Und, warum komme ich drauf, die Quintessenz aus diesem Buch lautet, Feigheit ist die größte Sünde. Also, seid mutig. Und zieht's durch.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss. Ciao.
Schuss vorm Buch.